Kennt ihr diese Redewendung, steck nicht gleich den Kopf in den Sand? Wahrscheinlich schon, habt ihr sicher schon mal gehört. Wir verwenden sie ja, wenn jemand entmutigt ist und wir sagen, jetzt gib doch nicht gleich auf, lass doch nicht gleich alles fahren, es gibt doch irgendwie Hoffnung. Weiß jemand von euch, woher diese Redewendung, den Kopf in den Sand stecken, kommt? Vogelstrauß, ja, sehr schlau, genau. Ich bin über diese Redewendung gestolpert, hatte das im Internet, da gab es so eine Seite mit, wo Sprichwörter denn herkommen. Und das ist so, in der Kolonialzeit, da waren Europäer das erste Mal in Afrika auf dem Kontinent unterwegs und sind Straußen begegnet. Ich dachte immer, es heißt Sträuße, aber ich glaube, ich habe den Blumen gedacht. Es heißt offiziell beim Vogelstrauß Strauße. Also sie sind Strauße begegnet. Und diese Strauße haben sie beobachtet und festgestellt, manchmal stehen diese Strauße da und machen ihren Kopf auf den Boden und bleiben ganz still stehen. Und die Europäer haben geglaubt, wenn die Strauße würden den Kopf in den Sand stecken und damit nichts mehr sehen. Und wenn mich keiner sehen kann, dann können die mich auch nicht sehen. Und gingen davon aus, dass die so doof sind und sich so verstecken wollen. Man hat das später erforscht und herausgefunden, es ist ein bisschen anders. Die Strauße machen tatsächlich den Kopf, wenn Gefahr droht, ganz nach unten bis auf den Boden und dann bleiben die ganz still stehen. Und das ist aber ein Tarnmechanismus. Sie hoffen dann, dass die Feinde sie als eine Art Busch einfach missverstehen und an ihnen vorbeilaufen und sie nicht angreifen. Also das ist der Hintergrund dieses Sprichwortes. Es ist Tarnung. Wie sieht das bei dir aus? Wann und in welchen Situationen steckst du den Kopf in den Sand? Oder wo willst du deine Augen vor einer vielleicht unangenehmen Tatsache verschließen? Es gibt ja so zahlreiche Dinge, die uns entmutigen können. Ich meine, das sind die großen Dinge. Schaut mal Nachrichten und die Weltlage. Wie werden die Kriege weitergehen? Was wird der Klimawandel mit uns machen? Wie wird sich die Welt weiterentwickeln? Wie geht es mit der Konjunktur weiter? Was ist mit meiner Sicherheit und der Sicherheit von Menschen in Europa? Oder es sind persönliche Notnöte, zum Beispiel eine drohende Arbeitslosigkeit oder eine schwierige Beziehung oder gesundheitliche Probleme, eine Sucht. Es gibt viele Dinge, wo es manchmal so ist, die überrumpeln einen und am liebsten will man den Kopf in den Sand stecken, wohl wissend, dass natürlich das keine Probleme wirklich löst. Die kommen ja dann meistens umso stärker wieder, wenn man sie nur verdrängt. Aber in vielerlei Hinsicht ist es doch so, unser Leben ist kompliziert und undurchschaubar. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Heißt das, dass wir resignieren, dass wir den Kopf in den Sand stecken, die Probleme ausblenden versuchen? Oder wie gehen wir damit um? Wir schauen uns heute im Bibeltext eine Person an, die auch wirklich schwierige Situationen erlebt hat, die allen Grund hatte, ihren Kopf in den Sand zu stecken und die es trotzdem nicht gemacht hat. Also nicht allein schwierige Situationen bedeuten, dass man den Kopf in den Sand stecken muss. Es hat viel mehr mit der persönlichen Widerstandsfähigkeit, mit unserer Resilienz zu tun. Und immer, wenn ich mal mit Menschen geredet habe, die wirklich schwierige Umstände, die Krieg, Verfolgung, Leid, Flucht erlebt haben, dann war ich immer wieder gespannt und überrascht, was ein Mensch aushalten kann und was auch manchmal an Gutem später wachsen kann oder gewachsen ist auf einer echt schlimmen Vergangenheit. Es geht also heute um eine Person, die Schwieriges erlebt hat. Es ist der Apostel Paulus und er hat den Kopf auch nicht in den Sand gesteckt. Er berichtet mal, was er so alles erlebt auf dem Weg mit Jesus und unterwegs auf seinen Missionsreisen. Und er sagt, dass er ganz häufig in Todesgefahr war. Er wurde ausgepeitscht, mit Stöcken geprügelt und sogar gesteinigt. Dreimal auf seinen Reisen erlitt er Schiffbruch und einmal war er einen ganzen Tag und eine ganze Nacht trieb er auf offener See, wahrscheinlich sich irgendwie an irgendeinem Balken festhalten, an irgendeinem Trümmer. Er erlitt Hunger und Durst, er musste fliehen, er wurde verfolgt. Und weil er das Evangelium predigte, war er insgesamt mindestens 5 Jahre lang auch im Gefängnis. Ganz schön schwierig. Und im 4. Kapitel des Korintherbriefs, da schreibt Paulus dann so seinen ganzen Situationen Folgendes: Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Der Text ist jetzt hier noch nicht drauf, aber jetzt kommen wir zum Predigttext. Er sagt, wir erleben, wie wir mit unserem Leben am Sterben Jesu teilhaben. Also gar keine so tolle Perspektive. Was machst du die nächsten 6 Wochen hier im Sommer? Ich habe am Sterben Jesu Anteil. Also das klingt ziemlich anstrengend, ziemlich schwierig. Und jetzt steckt er aber trotzdem nicht den Kopf in den Sand und er begründet, warum. Und damit sind wir beim Predigttext heute aus dem 2. Korintherbrief, dem 4. Kapitel, den Versen 16 bis 18. Da sagt er Folgendes. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht ermutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber, und sie bringen uns etwas, das von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Paulus und seine Mitarbeiter, die lassen sich nicht entmutigen. Die sagen, wir schauen nicht auf das, was jetzt ganz offensichtlich vor Augen ist, sondern wir schauen auf das ewige Unsichtbare und auf die Hoffnung, die Jesus in ihrem Innern bewirkt. Er sagt, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem äußeren Menschen oder dem Aufreiben der Kräfte. Mein kleiner Sohn, der hat gestern Abend ordentlich gekübelt und heute Nacht hat es dann so langsam aufgehört, aber ich war so ein bisschen an seiner Seite. Immer wenn er gestöhnt hat, bin ich hingerannt. Also mein äußerer Mensch ist schon ein bisschen durch heute Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch dann nach so einer Nacht vielleicht geht. Wenn wir abends erschöpft ins Bett fallen, wenn Leben und Arbeiten uns Kraft kostet oder wenn jemand so wie Paulus im Missionsdienst immer unterwegs ist und reist und Neues erlebt und Schwierigkeiten überwindet, das kann schon ganz schön aufreibend sein. Und jetzt denkt man im ersten Moment, der äußere Mensch, so denken wir von unserer griechischen Prägung, das ist ja wahrscheinlich einfach der Körper, den wir haben, und der innere Mensch dann irgendwie die Seele. Und im Griechischen, in der Philosophie, wird das auch so unterschieden. Der innere Mensch, das ist die Seele, das Kostbare, das Gute, und der äußere Mensch, ja, das ist halt das Vergängliche, das nicht so Wertvolle. Aber Paulus war ja Jude. Und wenn Paulus von diesem äußeren und inneren Menschen spricht und auch andere an anderer Stelle, merken wir, Juden sehen den Mensch immer als ein Ganzes, als Geist, Seele und Leib, als ein Wesen. Und Paulus hat das ja selber erfahren, wenn er äußerlich geschlagen wurde, hat das was mit seinem Inneren gemacht. Das hat also sein Inneres nicht kalt gelassen, wenn das Äußere gelitten hat. Deshalb meint er hier was anderes. Er meint den ganzen Menschen, der erschöpft wird, körperlich, emotional und geistig, geistlich. Also der Mensch, der Äußere, das, was wir erleben, unser Leben, ist manchmal ziemlich anstrengend und manchmal ziemlich aufreibend. Und trotzdem, sagt er, sind wir als Nachfolger Jesu noch mehr. Es gibt nicht nur den äußeren Menschen, nicht nur das Anstrengende, nicht nur das, was uns fertig macht und erschöpft macht. Es gibt auch mit der Hinwendung zu Gott etwas, was er den inneren Menschen nennt. Der innere Mensch ist der, der wir durch den Glauben werden, den Gottes Geist erschafft und erhält. Haben wir gar nicht so richtig Zugriff drauf auf den inneren Menschen, der wir sind und zu dem wir werden, aber den wir gar nicht so festhalten können, wie jetzt irgendwie sagen, das ist mein Arm, das ist mein Bein. Aus diesem inneren Menschen heraus sagt Paulus dann zum Beispiel im Galaterbrief 2, Vers 20, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also es ist gar nicht mehr nur ich, der lebt, sondern weil ich mit Jesus verbunden werde, bin, lebt er in mir drin. Und obwohl er jetzt äußerliche Mühen, Verfolgung, Schwierigkeiten, Krisen, alles erlebt, merkt er und sagt er, Gott tut das Innere in mir, meinen inneren Menschen, Tag für Tag erneuern. Und ich habe mich gefragt, wo liegt denn bei mir diese tägliche Erneuerung? Die tägliche Erneuerung kann ja nicht sein, dass mein Wissen über Gott, mein Bibelwissen irgendwie zunimmt, weil ich irgendwie was tue. Und es gibt ja auch, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, Themen, wo ich mich 20 Jahre beschäftigt habe, heute sehr viel mehr weiß als früher und trotzdem den Eindruck habe, ich bin weniger eindeutig klar, was gemeint ist, wie früher. Also es gab manchmal Dinge, wo ich früher ganz klar war, völlig eindeutig, habe ich mich mehr mit beschäftigt. Heute würde ich sagen, gibt auch gute Gründe, manche Dinge vielleicht nicht ganz so eindeutig zu sehen. Aber was ich auch spüre, dass irgendwie mein Vertrauen trotzdem gewachsen ist in Jesus. Und ich glaube, das ist was vom inneren Menschen. Nicht alles habe ich bis zum letzten 100% verstanden. Und nicht mit Jesus unterwegs sein heißt auch nicht, ich weiß immer alles besser, ich werde immer frommer, ich habe immer mehr Ahnung und Verständnis und irgendwie kann ich dann alles abschütteln, weil jetzt verstehe ich ja viel mehr, warum und was. Das glaube ich gar nicht direkt. Ich würde die Erneuerung als ein wachsendes Vertrauen beschreiben. Ich würde es auch als was beschreiben, dass ich mehr über Gott staune. Auch ich wusste schon immer, dass Gott ein Geheimnis ist und dass ich nicht in eine Schublade stecken kann. Aber je länger ich mit ihm unterwegs bin, desto mehr merke ich, er ist doch noch mal größer und vielleicht auch doch noch mal anders, als ich das bisher gedacht habe. Ich spüre mehr und mehr, dass ich so viel gar nicht in der Hand habe und dass da trotzdem einer ist, der mich liebt und trägt. Und das ist das, was ich so für mich ein bisschen als inneren Menschen bezeichnen würde, dass ich merke, Gott macht mich in manchen Dingen verständnisvoller und barmherziger, als ich das früher war. Er lässt Dinge wachsen, mich anders staunen und sehen. Das würde ich so ein bisschen als den inneren Menschen sehen, den Gott verändert, den er transformiert, den er wachsen lässt. Und aus dieser Perspektive des äußeren, aufgeriebenen Menschen und des Inneren, den Gott Tag für Tag erneuert, das schließt jetzt und folgert jetzt Paulus Folgendes. Vers 17, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Dieser Mann, der regelmäßig geschlagen, verfolgt und ja, wirklich um Jesu Willen gelitten hat, der nennt seine Nöte nur eine kleine Last. Könnten wir jetzt als Übertreibung des ersten Jahrhunderts vielleicht kennzeichnen. Also wenn ihr die Geschichten von Paulus hört und lest und sagt, das ist nur eine kleine Last, da fragen wir uns, also Paulus, hast du eigentlich selber mitgekriegt, was du so erlebt hast? Ist das jetzt Realitätsverdrängung? Warum untertreibst du so massiv? Und ich denke, er untertreibt hier, weil er einfach den Kontrast deutlich machen will. Er sagt, das, was ich jetzt erlebe, das mag schlimm und schwierig sein. Und trotzdem ist es nur was ganz Kleines im Vergleich zu dieser, und dann nennt er diese drei Adjektive, zu dieser viel größeren, unvorstellbaren und unvergänglichen und noch ein viertes, alles überragenden Herrlichkeit, die uns bei Gott erwartet. Also er sagt, das, was ich jetzt erlebe, mag schwierig sein. Aber das fällt überhaupt nicht in Gewicht im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns, die mich bei Gott erwartet. Und deshalb, so sagt er ja dann weiter, richten wir unsere Blicke nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Also es kommt nicht auf dieses Sichtbare, auf diesen äußeren Menschen an, sondern auf das, was Gott im Inneren in uns tut. Das Unsichtbare ist ewig, also göttlich. Wenn man das jetzt so in einem Satz zusammenfasst, die Strategie von Paulus sagt also, ich lasse mich nicht von den äußeren Nöten bestimmen, denn dort beginnen irgendwie auch Resignation, Selbstmitleid und Verzweiflung. Ich schaue lieber auf das, was eben noch kommt, Gottes Reich, was jetzt schon in mir angefangen hat und was sich weiter ausbreitet. Als ich diese Worte so von Paulus gelesen habe, da ist mir eine Sache irgendwie aufgestoßen und ich habe gedacht, okay, ich glaube, das ist nochmal wichtig hier zu sagen. Nämlich, dass Paulus im Ganzen, trotz aller Relativierung seiner schwierigen Situation, Not und Leid nicht pauschal und allgemein verharmlost. Also Not und Leiden werden von Paulus nicht irgendwie total verharmlost. Manchmal, da erleben fromme Menschen ganz schwierige Dinge. Und dann sind sie ganz schnell und in meinen Augen auch viel zu schnell dabei zu sagen, ist doch gar nicht recht so schlimm. Ist doch gar nicht so schlimm. Also die haben gar nicht eine Trauer durchlaufen, sondern haben sofort eine Deutung dahinter zu sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Und ich glaube, das ist nicht gut. Not bleibt Not und Leid bleibt Leid. Und wenn Paulus sein Leiden als kleine Last, die bald vorübergeht, bezeichnet, dann spricht er zum einen nicht von einem anderen Leid, was einer anderen Person passiert, sondern von seiner eigenen Situation, von seinem eigenen Leiden. Er bagatellisiert nicht, was andere an Schlimmen erleben und er verharmlost auch keine Opfer von Leid. Also es ist ja leicht zu sagen, was von jemand anderem passiert, ja, hier geht doch bald vorbei. Es ist was völlig anderes, wenn ich über mich und meine Situation spreche, was ich erleide. Also er stülpt hier niemanden anderen Trost über, der es nicht möchte, sondern er sagt selber, wenn ich das so anschaue für mich, ich komme zu dem Schluss, es ist alles im Angesichts der Herrlichkeit gar nicht so groß. Und das gelingt ihm eben auch, diese Perspektive einzunehmen. Er sagt vom Prinzip, meine Hoffnung die ist noch mal viel größer als meine Schwierigkeiten. Dieser Zielblick von Paulus, das ist nicht nur eine Vertröstung, sondern ich ahne und merke, Paulus findet darin wirklich Trost. Keine Resignation, sondern im Glauben hat er den Mut, nach vorne zu schauen. Also das Erste, Paulus verharmlost das Leiden nicht pauschal oder die Not. Und was mir dann auch bei Paulus' Worten bewusst wird, das ist mein zweiter Gedanke, das Leben, das ist gekennzeichnet von Erfahrungen des Widerspruchs. Also es gibt große Not und es gibt doch auch immer noch eine größere Hoffnung. Paulus nennt ja keine Formel für ein sorgenfreies Leben als Christ. Und wenn man so genau sein Leben anschaut, ja, dann leidet er oftmals gerade, weil er mit und für Jesus unterwegs ist. Es hätte leichtere Wege für ihn gegeben, die er hätte einschlagen können, die vielleicht weniger Leiden bedeutet hätten. Und er spricht hier sogar von den gegenwärtigen Nöten, wenn man in den Text schaut, die uns etwas bringen, das ein viel größeres Gewicht hat, die unvergängliche Herrlichkeit. Und diese Formulierung, die uns etwas bringen, die habe ich noch mal ein bisschen genauer angeschaut, weil da fragt man sich ja, was steckt denn da wohl dahinter? Das griechische Verb kategazomai für etwas bringen kommt aus dem landwirtschaftlichen Kontext, das haben also Bauern gesagt, und es bedeutet eigentlich den Boden aufpflügen, das Feld aufhacken, das eben bevor neu eingesät wird, wird der Boden aufgehackt und durchwühlt, damit dann eben neu eingesät werden kann. Und ich glaube, diese Nöte, die uns etwas bringen, ist so ein bisschen ein Bild, wie manchmal in unserem Leben wir uns auch entwickeln und was wir erleben. Wir wünschen uns großes Wachstum, wir wünschen uns Gottes Wirken zu erleben, wir wünschen uns Veränderung, wir wünschen uns große Hoffnung und gute Erfahrungen. Und oftmals geht das dann doch auch mit schwierigen Situationen einher. Wir wollen nicht, dass unser Lebensfeld durchgepflügt wird. Wir wollen nicht, dass auch unangenehme Erfahrungen in unserem Leben vorkommen. Und doch ist die Wahrheit, dass wir ganz oft an und mit diesen Situationen wachsen und reifen, mit diesem aufgepflügten Acker. Das ist also das, was Not auch bringen kann eben. Und damit zu meinem dritten Gedanken, Gott wirkt selbst dort, und ich finde, das wird bei Paulus auch sehr deutlich, Gott wirkt selbst dort, wo es nach menschlichem Ermessen nichts mehr zu hoffen gibt. Ich meine, wir denken an Karfreitag zurück, ich meine, Gott war tot, die Hoffnung war gestorben. Und von außen gesehen gab es für Paulus jetzt auch keinen Grund zu sagen und anzunehmen, also mein Missionsdienst wird ab jetzt so viel einfacher werden, weil jetzt ist alles geklärt, jetzt ist Christentum Staatsreligion, war ja noch lange nicht so, aber es gab ja keinen wirklichen Grund zu sagen für Paulus, jetzt wird es besser. Und trotzdem hat er Hoffnung. Jesus wurde von Gott auferweckt und wir haben die Hoffnung, dass er wiederkommt und Gerechtigkeit schafft. Und wir merken bei Paulus, dass diese Ausrichtung auf diese Zukunft und dieses Sein mit und bei Gott einen Unterschied jetzt und hier in der Gegenwart macht. Paulus gewinnt Spielraum. Er spielt die Nöte nicht an sich herunter, sondern er gewinnt vor allem, er begrenzt und überbietet sie und spricht von Bewahrung und täglicher Erneuerung. Und für mich heißt das, wo ich innerlich müde werde, da lässt Gott meine Hoffnung nicht einfach irgendwie, ja, also lässt Gott meine Hoffnung nicht dahin gehen, sondern er lässt sie wachsen auf eine Welt ohne Überlastung. Und wo ich großes Leid ersehe und erlebe, da ist es nicht so, dass ich immer jede Antwort kenne, aber dass ich die Hoffnung habe, dass Gott damit nicht am Ende ist. Und das ist ja genau das, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, es wartet was viel, viel, viel Besseres auf euch. Eine unvorstellbare, alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Und jetzt würde ich euch super gern diese Herrlichkeit beschreiben und sagen, so und so wird sie aussehen. Aber die Herrlichkeit ist ja unvorstellbar. Also mit unseren Worten, die wir jetzt hier finden, werden wir dem nicht ganz gerecht werden. Wenn man in der Bibel so nach Hoffnung und Herrlichkeit schaut, ja, dann wird man vielleicht in der Offenbarung merken, Johannes bemüht auch diese Bilder von neuem Himmel und neuer Erde. Er beschreibt diese neue Welt und dieses Zusammensein. Gott wohnt mit den Menschen zusammen in einem Sein, in einem Miteinander, wo es kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen mehr geben wird und Gott sogar die Tränen abwischt. Also das ist so ein Bild für diese Herrlichkeit. Und ich finde dieses Wort Herrlichkeit, Doxa, das kommt vom griechischen Doxa, Herrlichkeit, das hat im Hintergrund immer noch dieses hebräische Denken von der Gewichtigkeit, von der Schwere, also Kavod ist das hebräische Wort dafür, was sowas wie Licht, Pracht, Schönheit, Glanz bedeutet. Und ich finde das so spannend, dass dieses Wort Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit erleben, im Hebräischen auch einen sozialen Aspekt hat. Also Herrlichkeit erlebe ich nicht nur irgendwie, indem ich begeistert bin, ich komme wo rein und die Pracht haut mich aus den Latschen so, gar nicht, sondern Herrlichkeit hat auch immer eine soziale Komponente. Ich kann sie mit einem Gegenüber erleben. Ich begegne jemandem, der mich zum Entfalten bringt, der mich zum Strahlen bringt, also der auf mich reagiert. So wie die Sonne auf die Blume scheint und die Blume dreht sich um und die Blüte geht auf und wendet sich der Sonne zu, kriegt also, ich sag mal, die Sonnenblume kriegt Energie von der Sonne, die Blume kommt ins Blühen durch die Energie, die die Sonne ihr schenkt. Und auch sowas steckt in diesem Wort Kavod, Herrlichkeit drin, dass nämlich im Miteinander das Gegenüber, was mich anstrahlt, dass es was mit mir macht, dass es mich heil macht, dass es mich hoffnungsvoll stimmt, dass es mich ermutigt, dass es mich auf eine gute und richtige Spur bringt. Und das ist was, eine Hoffnung, die ich auch schon hier und heute mit Gott erleben kann und wo ich natürlich auch darauf vertraue und hoffe, dass das weitergeht. Ich wünsche mir wie Paulus, dass die Hoffnung in unserem Leben siegt und dass Schwierigkeiten nicht dazu führen, dass wir wie der Vogelstrauß den Kopf in den Sand stecken, was er gar nicht macht, aber zumindest nicht sagen, oh, wir verschließen jetzt die Augen, alles ist schwierig, alles ist blöd. Ich wünsche mir, dass wir so umgehen oder dass wir von dem was mitnehmen, was Paulus uns hier vorschlägt, dass er sagt, lass dich nicht von deinen Nöten und aller Not komplett bestimmen, so ernst es sein mag, sondern schau drauf, was Gott eigentlich mit dir und deinem Leben vorhat. Gott ist größer und Gott selbst wirkt und Gott kann auch da wirken, wo wir nach menschlichem Ermessen keine Hoffnung mehr sehen und nicht wissen, wie es weitergeht. Er erneuert uns innerlich Tag für Tag und wer ihm vertraut, das sagt Paulus uns hier, der weiß, dass was Besseres kommt, nämlich Gottes unvergängliche, unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit. Amen.